Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Hallo lieber Liebe-Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Auch du seist gegrüßt, der uns jetzt gerade hört oder die uns gerade hört, wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer. Kopfüber in einem Eimer mit Piranhas.
Bitte fahrt vorsichtig.
Fahrt vorsichtig, denkt an eure Lieben daheim und wir spielen jetzt einen Kuschelhit.
Und so weiter.
Und da waren wir schon. Also ihr merkt, wir reden heute über Indiana Jones.
Richtig. Und Aschenbrösel. Nein, Thema der folgenden Folge. Vielleicht wird sie nicht besonders lang. Wir wissen es noch nicht so richtig. Soll sein Quo Vadis Star Wars. Wir kamen jetzt drauf, weil es ist ja vor ein paar Wochen schon durch die Medien gegangen, dass der Disney-Konzern, das komplette geistige Eigentum, das wohl irgendwie George Lucas sein eigen nannte, bis dato gekauft hat.
Das war ja nicht sehr viel, das geistige Eigentum von George Lucas.
I beg to differ. Du musst überlegen, da hing ja noch Lucasfilms Games bzw. Lucas Games mit dran.
Das stimmt. Ich muss mal kurz mein Mikro richten.
Oh. Brauchst du mehr Klebeband oder anderes Klebeband?
Da sind wir wieder. Müssen wir nicht GEMA bezahlen, dafür, dass wir selber gesungen haben?
Ich glaube, nee. Ich glaube, das werden auch Experten nicht als Gesang anerkennen, was das war.
Sehr gut, sehr gut. Dann können wir jetzt weiterreden. Also du hast schon korrekte Lamonte angesprochen. Wir reden heute über Star Wars und auch ein bisschen über die Zukunft von Star Wars und natürlich die Vergangenheit von Star Wars.
Jawohl, das sollten wir tun. Ich muss sagen, meine erste Reaktion, als ich es gelesen habe, war so erstmal so ein bisschen auch Desinteresse, weil Prequels, die haben mich so ein bisschen emotional von dem Thema entfernt, muss ich sagen. Aber dann habe ich gedacht, oh, das könnte noch dafür sorgen, dass noch mal sehenswerte Star Wars-Filme ins Kino kommen.
Weil es regt vor allen Dingen die Fantasie an, weil kurz nachdem die Meldung raus war, lief quasi Facebook schon über mit Parodien, wo dann quasi Darth Vaders Helm Mickey Mouse Ohren bekommen hatte, der Todesstern Mickey Mouse Ohren, die Disney-Prinzessinnen quasi als Prinzessin Leia eingesetzt wurden und solche Sachen.
Es gab natürlich eine South Park-Folge zu dem Thema.
Nein, tatsächlich schon?
Ja, ja.
Mann, die sind ja schnell, die Jungs. Oder wir sind einfach total langsam, man weiß es nicht.
Ja.
Nee, wir sind total langsam.
Wir sind total langsam. Manchmal auch im Denken.
Ja. Was wolltest du sagen? Du hast spekuliert, dass es einen Schub geben könnte.
Ja, also einen Schub vielleicht dann durch den Erfolg, den ein guter Star Wars Film haben könnte, weil ich denke mal, wie genau beim Thema unserer letzten Sendung, das Potenzial, die Zuschauer, die wieder gerne einen guten Star Wars Film und sei es nur aus nostalgischen Gründen sehen würden.
Man beachte bitte das Adjektiv, einen guten Star Wars Film.
Ja, also nicht nur irgendeinen Film. Also nicht nur irgendein Film, wo eine Darth Vader-Maske drin vorkommt, sondern so ein Star-Wars-Film halt. Oder irgendwas, was nicht so furchtbar schlecht ist wie die Prequels. Weil ich frage mich, was mir unbegreiflich ist, wie kann man sowas so verhauen? Also das große Argument ist immer, kommt mal so, ja, die ersten Filme, die Originalfilme, die waren ja jetzt auch nicht unbedingt Shakespeare von der Handlung her und von den Dialogen auch nicht. Die Filme hatten einfach Charakter.
Und er hatten Charaktere.
Und Charaktere, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt jetzt die Rollen, die Vorbilder von heute sind unbedingt. Aber egal. Und dass Han Solo irgendwie als erster geschossen hat, ja mein Gott.
Passiert. Das passt in dem Zusammenhang auch zu seinem Charakter als...
Das meine ich,
richtig. Als vielleicht doch liebenswerter, aber trotzdem, wenn es sein muss, knüppelharter Haudegen.
Genau, so war er definiert, der Charakter quasi.
Genau, der dann auch mal in den Blaster als erstes zückt.
Ja, und obwohl, ich meine, ich glaube, dass diese institutionalisierte Political Correctness, dass es jetzt einfach mittlerweile Strukturen gibt, die halt quasi Checklisten haben, was für irgendwie Sachen kommen jetzt irgendwie in dem und dem Film vor. Und wenn das halt da drin ist, dann...
So ein bisschen wie Cap Alert, meinst du?
Mir kommt gerade der große Einfall. Boah, ich habe eine Erleuchtung. Das war eine Vorbereitung auf die Übernahme durch Disney, damit nicht Disney nachher diese Zensur machen musste, um das quasi Sechsjährigen zeigen zu können, sondern damit die das schon fertig kaufen konnten, so vom George Lucas persönlich.
Glaubst du, der große George Lucas hat schon so weit geplant?
Ich glaube fast ja. Weil, also ich habe mal so eine Reportage gesehen im Internet, wo so ein paar Originalaufnahmen waren von George Lucas während der Aufnahme. Ein paar, die das gesehen haben, haben das so interpretiert, der war irgendwie faul und träge, weil er so ein bisschen gelangweilt und abwesend wirkte die meiste Zeit. Aber ich glaube, der war einfach, der hat das voll als Business gesehen, was er da getan hat.
Sieht
also nur als Business. Aber nur als Business. Also der wollte ja keine irgendwie großen Visionen oder noch eine kleine Vision vielleicht auf den Weg bringen. Eine klitzekleine vielleicht.
Aber um nochmal auf Greedo zurückzukommen.
Ja.
Ist es nicht irgendwie so, habe ich mal gehört, dass es mittlerweile überhaupt keine offizielle CD mehr, DVD mehr gibt, keine Release mehr, in dem Hahn als erstes schießt?
Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, nicht ganz richtig. Es gibt wohl noch eine DVD, aber die Fans warten wollen, eine Blu-ray haben.
Ach so, okay.
Und die Blu-ray, die kriegen sie wohl nicht. Eine DVD gibt's wohl noch.
Sauerei.
You never get a Blu-ray of the Star Wars that you used to know.
Ja. Ach ja, jenes Lied. Link kommt im Beitrag.
Link kommt im Beitrag. Müsst ihr euch mal angucken.
Sehr schön, sehr schön. Ja, aber ich meine, es gab eine Zeit, quasi, es begab sich zu einer Zeit, nein, es gab eine Zeit, in der ja quasi jeder Filmliebhaber oder ja Science-Fiction-Liebhaber Disney immer verteufelt hat, aufgrund ja der Political Correctness und der Ideenlosigkeit, weil lange Zeit haftete ja dem Disney-Konzern eher so ein bisschen das Etikett an, die schnellen Euro machen zu wollen mit...
kann sein, dass es, also bestimmt wird ja auch so wahrgenommen, wurde er und wird er natürlich auch heute noch, also der Disney-Konzern, halt als böser, fieser Konzern, der halt seinen Moralkodex durchliest, was aber in der Tat aber auch anscheinend immer noch von vielen Eltern auch sehr geschätzt wird, dass die halt bedenkenlos zugreifen können, wenn der halt Disney draufsteht.
Aber ich meine, schauen wir uns mal die neuesten Disney-Kreationen an. Gut, die haben viel eingekauft, Pixar, und zum Beispiel den Film, den wir in unserem vorletzten Cast über den grünen Klee gelobt haben, nämlich Rainer hat die Schnauze voll.
Genau.
Wie Sebastian sagen würde, also
Willi Ralf will nicht mehr.
Willi will nicht mehr.
Nee, also Ralf reicht's.
Ralf reicht's.
Ist das jetzt hier nochmal? Ralf reicht's.
Lutz lustlos. Der hat quasi uns ja total von den Socken gehauen und total begeistert. Und man merkt, Disney ist nicht nur eine seelenlose Gelddruckmaschine, nein, sondern hat auch manchmal ein Herz.
Der letzte Film, bei dem es mir so ging vor Ralf reicht's, war Ein Königreich für ein Lama. Den fand ich so putzig. Und auch ausreichend subversiv, muss ich sagen, um halt den Kitsch darin zu überdecken.
So. Also insofern mache ich mir keine so großen Sorgen über die Zukunft von Star Wars, weil ich sage mir immer, viel schlimmer als George Lucas selbst können sie es nicht mehr machen.
Nee, also ich habe echt das Gefühl, dass er wirklich ohne jeden Anspruch, vielleicht war er echt von den Fans so genervt irgendwie, dass er immer nur an die Hardcore-Fans geraten ist oder hat ihn das irgendwie hart gemacht, hat das seine Seele erlöschen lassen oder, ich meine, es ist andererseits, ich weiß ja nicht, wie der Typ tickt, vielleicht hat er auch wirklich einen Abdreher gekriegt und hält sich wirklich für den größten Autor vor allen Dingen aller Zeiten, obwohl er hat ja selber gesagt, er hätte irgendwie das Skript, das sieht man irgendwie in der Dokumentation in 2 Wochen enden geschrieben, ob das jetzt stimmt, weiß man natürlich auch nicht, oder was man nur so gesagt hat, aber es wirkt guckt, so.
Kann man das schon durchaus glauben.
Ja, absolut, ja. Absolut.
Es war ja bezeichnend, zum Beispiel unser Stammhörer Falk, hat ja demnächst, als ich mit ihm telefonierte, Episode 2 geguckt gerade und meine erste Reaktion war so, und dann versuchte ich zu rekapitulieren, was in Episode 2 eigentlich so passierte.
Jetzt die Original-Episode 2 oder?
Nein, also die neue, also die
Prequel. Das war der mit der roten Schlacht am Ende. Ich habe mir die Filme nach den Schlachten gemerkt. Das ist einmal die grüne Schlacht, die rote Schlacht und die Raumschlacht. Das ist 1, 2 und 3.
Die grüne Schlacht?
Die jeweils großen Schlachten in den Filmen. Das erste Mal kämpfen sie auf
Naboo. Genau,
ja. Dass ich das überhaupt weiß. Ah, unwichtige Information. Im zweiten Mal auf diesem...
In dieser Arena mit den Stormtroopern.
Erst mit der Arena, genau. Und dann später weitet sich das dann aus, als die Befreiungstruppe kommt. Der hieß, der hatte auch so ein ganz... Der hatte einen ganz prägnanten Namen irgendwie, dieser Planet. Dionysos? Nee. Ist ja, also ich will das auch gar nicht wissen, nicht dran denken.
Ja, das ist halt so richtig in Erinnerung geblieben, sind ein, zwei Szenen aus allen drei Prequels, aber den Originalfilm, obwohl ich ihn auch nicht so oft gesehen habe, die Originaltrilogie,
ja,
die könnte man, wenn man die Augen schließt, quasi komplett runterbeten. Also man hat sofort das Kino im Kopf, was angeht.
Das kam auch bei mir gerade zu einer Zeit, als ich Videorekorder hatte zum ersten Mal und einer der ersten Filme, die ich dann mir die ich geschenkt bekommen habe, glaube ich, war Star Wars. Und deswegen habe ich den sowieso hoch und runter geguckt und ich fand den Film auch so faszinierend. Aus ganz vielen Gründen. Die Musik sollte man vielleicht nicht als erstes nennen, aber der hat sie verdient eigentlich. Also das ist mir so in die Ohren gegangen, dieses Thema.
Ja, ist denn eine Musik, das Anakin Skywalker und Prinzessin Amidala Theme in Erinnerung geblieben?
Nein. Mir ist auch das Theme irgendwie Schlacht auf Schlag mich tot nicht in Erinnerung geblieben.
Also selbst die Musik bei den Prequels ist einfach total uninspiriert, offensichtlich.
Naja, okay, ja, also
es ist
natürlich, muss man auch sagen, dass die Fans natürlich auch erwarten, dass die alte Musik wieder drin vorkommt.
Ja, quasi ist ja teilweise zitiert. Ist es auch John Williams wieder gewesen
eigentlich? Es war John Williams wieder die Musik, ja. Ja, ja, ja. Gut, das war jetzt mit dem wenig wichtigen Aspekt angefangen. Die Charaktere, also ich fand Harrison Ford schon cool damals, muss ich sagen.
Auf jeden.
Also mit so einem Raumschiff und so einem großen Stofftier-Bodyguard quasi. Da irgendwie durch die Galaxis zu flitzen und den Kessellauf in weniger als 2 Parsecs zu machen. Ja, und...
Moment mal, ist das nicht deine Längeeinheit?
Dann die ganze...
Batz! Und du hast auch schöner Film.
Stimmt. Dann die ganze Atmosphäre, die halt auch durch die Optik vor allen Dingen gemacht worden ist. Also diese Umgebung, diese Kulissen, die ja geschaffen worden sind, von Tatooine angefangen bis zum Todesstern.
Und vor allen Dingen alles mit Modellen.
Alles mit Modellen, aber das hat man ja auch überhaupt nicht gesehen. Die sahen ja immer so gebraucht aus, ne? Da waren überall so Wasserlinien, wo was runtergelaufen ist oder so. Oder irgendwas war abgebrochen.
Pipi-Flecken.
Oder, genau. Urinflecken überall. Und
ja, allein schon die Eingangsszene, wo die Kamera quasi stationär ist und das riesige, riesige Sternzerstörerschiff
genau.
Schwebt über die Kamera, 1,5 Minuten, ist einfach... Genial. Nee, das ist Spaceballs,
das ist, was ich gerade beschreibe.
Aber nee, die andere Einstiegsszene, mit, wo das Schiff beschossen wird, es ist einfach total prägnant.
Ja, deswegen wird es ja auch so oft zitiert. Also, ja. Solche Momente, gut, wir waren damals noch leichter zu beeindrucken und so weiter. Ich meine,
wenn ich mir jetzt heute... nicht leicht zu beeindrucken.
Ein blaues Auto.
Der Hund hat einen Schinken geklaut.
Übrigens, ja. Was mir von der Stimmung fast so ein bisschen ähnlich war, teilweise zumindest, also wenn es so um diese großen menschenleerenden Gegenden zumindest ging, war jetzt übrigens hier Prometheus, der neue Film.
Den habe ich noch nicht gesehen. Das ist der Alien-Prequel, ne?
Ja, genau. Der hatte auch so diese Mischung aus super modern, also was es jetzt quasi noch nicht gibt, und wie das dann halt gebraucht aussieht. So ein bisschen, fand ich. Haben die echt gut rübergebracht, das Ganze. Die Effekte an sich waren halt auch tadellos, was halt auch wirklich super cool war, waren halt die Raubkämpfe quasi, wo man das Gefühl hätte, die Kamera wäre in einem der Teilnehmer befestigt. Wo die dann über so den Flügel von einem X-Wing wegfilmen und der X-Wing macht dann so eine Rolle und taucht dann in diesen berühmten Graben ein, ja?
Ja.
Mit dem Auspuffschacht am Ende. Nicht größer als eine Wombratte.
Können wir nicht ein Brett davor machen? Das würde den Wiederverkaufswert.
Wie lange dauert das? Genau.
Wir holen Vorschläge rein.
Angebote, jawohl. Holen Sie Angebote ein. Blue Harvest heißt es. Das war die Parodie von Family Guy. Es gab ja in den letzten 2, 3 Jahren, weiß ich nicht, kamen ja 2 große Parodien raus, groß in Anführungszeichen. Einmal von Family Guy, bekannt aus dem deutschen Fernsehen, und einmal von Robo-Chicken. Robo-Chicken könnt ihr euch im Internet angucken. Das ist auch so eine Parodiesendung, aber alles mit Actionfiguren und Stop-Motion gedreht. Also genau. Ich finde es auch sehr cool.
Das ist
also,
teilweise die private Actionfigursammlung von Seth Green, der dem geneigten Zuhörer eventuell bekannt ist als der Sohn von Dr. Evil. Will oder Oz aus Buffy.
Richtig.
Und Seth Green spricht auch bei Family Guy den Chris.
Ach so. Und Seth Farlane hingegen ist der
Produzent von Family Guy.
Also die beiden Seths schmeißt man leicht durcheinander.
Und deswegen am Ende fetzen sich halt Chris und sein Vater über Robo-Chicken und Chris verteidigt Robo-Chicken halt bis aufs Blut.
Also jetzt in Family Guy.
In Family Guy in dieser Folge und das Ganze ist auf einer Meta-Ebene halt wieder lustig, wenn man weiß, dass Chris von Seth Green, dem Produzenten von Robo-Chicken, gesprochen wird.
Ja, das sind so diese
Nerd. Seth Green taucht auch im Musikvideo von Wetal Jankovic auf. White and Nerdy.
Ach, richtig, stimmt. Ich dachte, man kennt den doch irgendwoher. Wie waren wir jetzt drauf gekommen?
Wir waren, du warst
ach so, genau,
Star Wars Parodien.
Stimmt, bleib mal dabei, die Star Wars Parodien. Also schon allein daran, dass wirklich erstmal diese beiden Parodien gekommen sind und auch wirklich immer noch im Internet regelmäßig, alle paar Monate kannst du drauf wetten, wirklich eine gute Star Wars Parodie rauskommt, sieht man, glaube ich, dass das Thema nicht tot ist. Trotz
hast du schon mal jemals, also wenn ich jetzt gerade so durchforste mein Hinterstübchen im Hirn, eine Star Wars Parodie von den Prequels gesehen?
Da habe ich mich genau gerade auch dran gedacht. Ich meine, da hat's garantiert was gegeben.
Es ist ja mal ein Maßstab, auch wie populär irgendwas ist, kann man daran messen, wie oft es persifliert wird.
Naja, jetzt hier diese Goiti-Parodie, die bezog sich auf das neue Star Wars.
Ja, es gibt viele, also die sich dann über die neuen Star Wars oder die Prequels lustig machen. Oder irgendwie.
Aber eine Parodie.
Eine direkte Parodie, dass man ja, eine Szene aus dem Prequel zitieren würde.
Du, man braucht
fällt
halt,
mir nicht unbedingt ein.
Man braucht halt für eine Parodie einen Ansatzpunkt, den man irgendwie rausarbeiten und übertreiben kann. Und dafür war es einfach zu glatt.
Vermutlich.
Also ich weiß noch, es gab mal, glaube ich, eine Parodie drauf, dass irgendwie dieser Kampf zwischen Darth Maul und dem Älteren da, dem Don Quixote, nenne ich ihn jetzt mal, dass das aussah wie ein Videospiel.
Das sah einiges aus wie ein Videospiel. Da waren auch wieder die Stampfer.
Die Stampfer.
Die Stampfer.
Die Stampfer und die Türen, die sich in festen Intervallen öffnen und schließen.
Ja, total sinnlos. Wer baut sowas ein? Wir brauchen,
wenn
wir mal ein Hauptquartier bauen, unser Podcast-Hauptquartier, bauen wir auf jeden Fall auch Stampfer ein und Türen, die sich in unregelmäßigen Intervallen schließen.
Ja.
Und die Besucher müssen da durch.
Ja.
Und die Feuerwand.
Und die Feuerwehr, genau, wenn die mal löschen will. Die Feuerwand. Die Feuerwand, die auch in
genau, ab und zu kommen einfach mal unmotiviert Flammen aus dem Boden.
Also so bereitet euch schon mal drauf vor.
Das ist die Beschwerde.
Trainiert schon mal fleißig.
Hier geht's zur Beschwerdeabteilung.
Ja.
Ja, das wird lustig. Also was du auch sagst, was ich ja auch schon öfter mal gesagt habe, bei vielen neuen Filmen habe ich oft das Gefühl, dass gewisse Szenen nur eingebaut wurden, um anschließend halt ein Videospiel draus zu machen.
Ja,
wie zum Beispiel der Pod Race bei Phantom Menace.
Das, Ja, also gebe ich dir vollkommen recht, das ist so.
Und größter Kritikpunkt an den neuen Prequels ist eigentlich Anakin Skywalker. Also im ersten Film war er einfach ein nerviges Blag und nervige kleine Kinder haben wir sowieso gefressen.
Ja,
im zweiten,
war wortwörtlich.
Ja, und im zweiten Teil Hühnchen. Und im zweiten Teil oder im dritten auch, war einfach ein arrogantes Arschloch.
Das war halt die Sache, man konnte als Zuschauer nicht nachvollziehen, warum sich eigentlich die Padme in den Typen verliebt hat. Das war halt so die Sache. Und es sollte ja auch die Geschichte einer Wandlung sein. Er war ein guter Jedi, bis er zur bösen Seite der Macht übergelaufen ist. Aber die Eigenschaften, die von den Filmen der dunklen Seite zugeordnet worden sind, die hat er halt auch schon in den ersten Filmen gezeichnet,
bevor er sie
kennengelernt hat. Also und es gab auch kein Ereignis, das jetzt irgendwie glaubwürdig rübergebracht hätte, warum er sich gewandelt hat. Seine Mutter irgendwie da.
Ja, und selbst die Mutter haben sie 20 Jahre auf dem Planeten gelassen.
20 Jahre und dann plötzlich so, ach, da ist ja noch eine Mutter und wir fahren jetzt mal hin und dann, oh, die ist tot, oh, jetzt werde ich böse.
Also, jetzt bringen wir um. Alle Sandmänner.
Genau. Kleines Blutbad am Rande.
Ja, also
auch schön für einen Kinderfilm. Die Kinder, die...
Was ist mit den Younglings?
Die Younglings. Wie haben sie es im Deutschen gesagt?
Weiß ich nicht.
Die Kleinlinge? Keine Ahnung. Also damit sie nicht von Kindern... Also
bei Donald Duck wäre es jetzt Würmlinge. Also insofern wissen wir jetzt, wenn Disney das übernimmt, Donald spricht von seinen Neffen immer von den Würmlingen.
Ja. Ach so?
Ja.
Okay. Ja, also ich bin dir ins Wort gefallen. Dir hat Anakin Skywalker auch nicht gefallen.
Mir hat Anakin Skywalker überhaupt nicht gefallen. Also, furchtbar. Was du sagst, überhaupt keine Wandlung. Also er war immer schon irgendwie unsympathisch und jetzt ist er, und das ist halt meine große Befürchtung, dann gibt's ja irgendwie zum Glück keine Ewoks in dem Film, weil irgendwas Süßes, Niedliches, Kuddeliges, das hat irgendwie noch gefehlt. Man hat irgendwie was noch Nervigeres als,
klar, als krass, ne?
Anakin gefunden, nämlich Jar Jar Binks, aber irgendwie fehlte irgendwie sowas zum Knuddeln und Liebhaben und was total süß ist, weißt du? So wie die Ewoks.
Ja, die waren schon knuddelig,
die Ewoks. Die waren schon knuddelig. Und das ist meine größte Befürchtung, wenn Disney das Ruder in die Hand nimmt, dass wir wieder nervige Kinder haben und Hunde.
Ja.
Und diese, die Hauptcharaktere durch dummes Verhalten wieder in Gefahr bringen. Also eigentlich könnten die sie in Sicherheit bringen, dann steht aber halt irgendwie der Hund irgendwo noch auf einer Scholle inmitten glühender Lava und muss jetzt noch gerettet werden und dadurch sterben noch drei Hauptcharaktere, die eigentlich überlebt hätten, um diese blöde Töne zu retten. JMS, nee, nicht JMS, doch John Michael Straczynski, der Babylon 5 gemacht hat, hat einen super Spruch gelassen, zu seinem Konzept zu Kindern und Hunden. Er hatte gesagt, if it's cute, it's dead. Oder Toast sogar.
Toast, if it's cute, it's toast. Wir brauchen einen neuen Timmy.
Und bei JMS sterben wirklich erstaunlich viele süße kleine Tiere und Kinder.
Ja, ich meine, das muss halt auch irgendwie sein, weil muss nicht sein, um Gottes Willen, aber wenn man Spannung dadurch erzeugen möchte, dass irgendwie ein süßer kleiner Charakter in Gefahr gebracht wird, dann muss man ab und zu mal einen über die Autorenklinge springen lassen.
Ja, so sieht's aus.
Glaubt einem das irgendwann keiner
mehr. Und das Schöne ist ja auch, mit Sehgewohnheiten soll man manchmal brechen und mit Erwartungshaltungen.
Oh ja.
Man soll eine Erwartungshaltung aufbauen und wenn man sie dann quasi zerschmettert.
Vielleicht wird das irgendwann mal einen Punkt erreichen, dass man dann fest damit rechnet, sobald irgendjemand Süßes, Hilfloses auftaucht, dass er auf alle Fälle getötet wird. Und dann kann man wieder total geil rauskommen, wenn man den dann überleben lässt.
Ja, aber zu diesem Punkt müssen wir leider erstmal kommen.
Also muss noch viel Tomatenketchup vergossen werden auf unseren Leinwänden, bis wir da wieder an dieser Stelle sind. Aber ist zum Thema Jünglinge. Wie ich das so mitkriege, verkauft sich aber das so an die, oder verkauft T sich an die Leute, die damals so um die 12 waren, Kinder zwischen 8 und 12, anscheinend das noch sehr gut. Also sie sind da wohl voll drauf angesprungen, wie es ausschaut.
Ja, wie ich schon sagte, im Sandkasten wird gerne Star Wars gespielt.
Hast du mal drauf geachtet, was sie dann genau da spielen?
Ja, halt, da wird eine Jedi-Burg gebaut und die wird dann halt von irgendwelchen bösen Sith angegriffen. Also ich glaube, das ist so diese Clone Wars Fraktion. Und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, als wir demnächst eine Packung Ü-Eier auspackten, also eine Ladung Ü-Eier, hatte meine Tochter eine kleine Prinzessin Amidala drin und darauf geht die voll ab. Die ist anderthalb Jahre und sobald ihr die Amidala sieht, so, da Amidala. Also,
kennt ihr den Film?
Sie weiß natürlich nicht, wer Prinzessin Amidala ist, aber sie findet einfach diese Figur total faszinierend. Ich weiß nicht, was George Lucas da irgendwie
gibt's gemacht hat. Entweder ein geheimes Rezept für die Gestaltung, dass sie irgendwie so Figuren gibt, auf die kleine Kinder irgendwie abfahren automatisch, oder er hat es mit irgendwelchen Drogen versehen.
Ich denke, es waren Drogen.
Ich glaube auch, es waren Drogen. Weil jemand, der solche Filme schreibt, der gibt auch kleinen Kindern Drogen.
So sieht's aus.
Muss ich mal hier so sagen. Ich kenne den Mann nicht persönlich, wahrscheinlich ist er privat total super und so weiter, aber ich frage mich, war es jetzt wirklich irgendwie hier, ich bin der Allergrößte und hat er echt gedacht, er macht was Gutes, alles produziert hat, oder war ihm das einfach egal und er wusste, dass wir das Merchandising anzukurbeln hat und er wusste, dass es auf alle Fälle ein Erfolg wird und hat sich deswegen keine Mühe gegeben. Das sind so die zwei Sachen.
Moment, du vergisst noch die dritte Theorie, dass es eigentlich ein böser Doppelgänger ist und George Lucas nach dem ersten Trilogie-Erfolg entführt wurde.
Ja, stimmt, das habe ich vergessen.
Link folgt im Beitrag.
Ja. Oder dass er durch einen Alien ersetzt worden ist.
Sowas in der Art.
Link folgt im Beitrag.
Vielleicht ist er ja auch, er ist ja auch nicht der längste, der größte. Und, weiß nicht, kleine Leute müssen immer irgendwas kompensieren.
Aber er hat schönes, volles Haar.
Das, ja, nicht nur auf dem Kopf.
Ja, genau. Das Gesicht und die Hände sind das Einzige, was nicht behaart ist bei ihm.
Ja, so ungefähr. Er ist in Wirklichkeit ein Ewok.
Ach so, das macht Sinn.
Die Körpergröße könnte hinhauen.
Er hat ja auch so ein bisschen knuddeliges Gesicht, so mit seinem Pausbäckchen und so.
Ja, da fehlt noch diese Lanze.
Ach so, die
Lanze. Ja, nicht die Lanze. Oh.
Also, was ist ein Speer?
Den
Wurfspeer.
Den Wurfspeer.
Okay. Ein paar hatten doch auch diese Buhl-Dinger da, diese Kugeln an Schnüren und so. Womit sie, was haben sie damit gemacht? Das haben sie, glaube ich, den Walker.
Die Walker, genau.
Was auch ganz groß war bei den Optics, war das generelle Design. Also bei den Gebäuden zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass das doch dann auch, glaube ich, entweder, ich weiß nicht, was zuerst da war, dass die Gebäude, die in den 80er Jahren als besonders modern gebaut worden sind, ich meine jetzt so Gebäude wie das ICC hier in Berlin oder den sogenannten Mäusebunker, dass das schon irgendwie aus dem Film war, weil die Filme, die sind, glaube ich, in den 70er Jahren ist ja gedreht worden, der erste, und das ICC und sind aus
den... Das ist auch aus den 70ern.
Aus den 70er Jahren.
Das war vielleicht damals so ein bisschen en vogue, wenn man gesagt hat, man wollte irgendwas Futuristisches machen, ja. Dann war es halt irgendwie pastellig und viele Rohre außen.
Viele Rohre außen und halt diese 45-Grad-Winkel.
Und diese merkwürdigen Winkel, also das ICC besticht ja in Berlin, das für die Leute, die nicht aus der Hauptstadtregion kommen, es ist das Messe- und Kongresszentrum in Berlin.
Das kennt er ja aus der aus der IFA.
Und sieht ein bisschen aus wie ein liegendes Raumschiff oder wie ein so ein IC. Wenn ihr schon mal so eine Platine gesehen habt.
Okay.
Ja. Da wo links und rechts halt die Beinchen weggehen, so sieht das ungefähr aus, wie so ein IC. Also kein Zug, sondern ein integrierter Schaltkreis. Und wenn es in Ostberlin gestanden hätte, wäre es mittlerweile längst abgerissen.
Ja.
Stattdessen wird es jetzt seit ungefähr 10, 20 Jahren darüber diskutiert, was mit dem Ding nun passieren soll, ob es nun saniert werden soll oder abgerissen und neu gebaut, weil Asbest und eigentlich nicht ideale Raumnutzung wegen der vielen verwinkelten Strukturen und es versprüht wirklich, wenn man mal reingeht, den zarten Charme der 70er, 60er Jahre, viel Aluminium, grüner Teppich.
Ja.
Der, glaube ich, auch seit den 70ern nicht mehr ausgetauscht wurde.
Nein.
Es ist wirklich furchtbar.
Aber ich muss sagen, von den Sachen, die es da so gibt aus der Zeit, finde ich das noch einen der schöneren Bauten. Vielleicht auch, weil es nicht so viele davon gibt, kann auch sein. Also es ist halt nicht irgendwie einfach nur ein Klotz. Also von wegen, wenn ich höre, nicht optimale Raumnutzung, die beste Raumnutzung bietet einen Würfel mehr oder weniger.
Ja, ist richtig. Deswegen wird ja die neue Deutschlandhalle in Form eines Würfels gebaut.
Ach so?
Echt jetzt? Der Berlin Ice Cube.
Ice Cube. Ja, warum nicht? Madison Cube Garden.
Cubert.
So, und das waren dann nur die Gebäude, wie gesagt. Die Maschinen, also so die Raumschiffe und Walker, die habe ich ja noch damals gedacht, die kämen dann so 10, 20 Jahre später. Was soll ich sagen? Ich bin auch hier auf diesem Planeten, also die waren natürlich auch extrem cool und die sahen vor allen Dingen halt auch anders aus als das meiste, was man schon so kannte. Diese typischen spitzen Raketen oder irgendwie UFOs, diese Scheiben und diese Sachen, die so groß sind wie Dusenflugzeuge eigentlich mehr, die findet man in Star Wars, im Original Star Wars, größtenteils vergeblich. So diese herrlich unförmigen Y-Wings und die großen Allianzschiffe und so weiter. Sternzerstörer, auch ganz geiles Design.
Ja, einfach. Auf jeden Fall. Ikonisch, sozusagen. Ja,
die Uniform.
Ja.
Die Helme.
Ne? Ich habe irgendwie so eine Ahnung, wo sie sich bedient haben bei der Symbolik, aber...
Ach so, an manchen Stellen ja, aber...
Es wurde auch irgendwann kolportiert, dass die Stormtrooper alle mit deutschem Akzent gesprochen hätten im Original. Oder dass einer irgendwie sogar gesagt hätte, jawohl, nee, das war auch bei Spaceballs.
Ach so.
Da kommt nämlich Lord Helmchen aus... irgendwie an seiner Kompanie Stormtroopers vorbei und er sagt, sie bewachen hier dieses Raumschiff und er antwortet auf Deutsch, im Original auf Deutsch, jawohl,
jawohl.
Und deswegen guckt er das etwas merkwürdig, was in der deutschen Übersetzung keinen Sinn ergibt.
Guckt er so komisch.
Genau.
Aber ich weiß, glaube ich, welche Szene du meinst. Ja, es ist eigentlich auch, glaube ich, damals zumindest noch selten gewesen, dass quasi ein Kinofilm, der Filme parodiert, ins Kino kommt, der sich wirklich nur auf einen Film bezieht, mehr oder weniger. Ja, also hauptsächlich.
Ja.
Ja, hauptsächlich.
Hauptsächlich auf einen Film. Aber es ist nicht schlimm, dass wir das alles wissen?
Wir reden gerade von Mel Brooks Spaceballs. Ich weiß nicht, also ich finde die Zusammenhänge sehr interessant und ich denke mal, das öffnet einem so ein bisschen einen Blick darauf, wie das so funktioniert in den Künsten oder in den Medien halt auch.
Und übrigens ist es ja auch bezeichnend zum Beispiel, dass Bully Herbig in seinem Periode 1, Traumschiff Surprise, ja eigentlich eine Star Trek Parodie machen wollte, aber im Grunde genommen hat er viel Star Wars parodiert auch.
Ja.
Das hält sich sogar fast die Waage. Also du hast diesen Darth Jens, oder wie er heißt,
ja.
Jens Maul.
Ja.
Und diese Prinzessin und die Allianz und das ist eine der besten Szenen überhaupt in dieser ganzen Parodie. wo sie im Besprechungsraum sind und wollen irgendwas aufrufen und dann kommt erstmal so eine Windows-Eieruhr für den Bruchteil einer Sekunde. Und das war der Moment, wo ich schallend gelacht habe im Kino und alle haben mich dämlich angeguckt, weil ich an dieser Stelle gelacht habe.
Warum eigentlich? Warst du der Einzige, der den Witz mit der Eieruhr verstanden hat? Oder?
Ich vermute.
Das muss damals gewesen
sein. Vielleicht war ich doch der Einzige, der das witziger fand als ein Mr. Spuck, der in einen Eimer mit Scheiße läuft oder was weiß ich was.
Richtig, ich habe den Film auch irgendwie gesehen, aber ich weiß nur noch, dass ich ihn sehr schlecht fand und dass ich deswegen auch versucht habe, mich gar nicht dran zu erinnern.
Er war gar nicht mal so gut.
Das war, glaube ich, einer der schwächeren Werke von Budi Herbig, oder? Kann man das so sagen?
Ja, also man merkt, ihm ist dann auch irgendwann nichts mehr eingefallen, weil er hat dann irgendwann die Charaktere von Schultes Manitou wieder belebt. Ja,
richtig, stimmt.
Die dann unmotiviert angefangen haben zu singen. In dem ersten Teil war es halt noch aus der Szene heraus quasi,
ja.
Die Show-Acts. Aber jetzt sind wir irgendwie bei Bully Herbig gelandet.
Ja, aber wie gesagt, Parodien und richtig. Also
und wir haben immer noch keine Parodie von der vom ersten, also vom Prequel. Ich meine, ich glaube, das Ende von den Prequels ist eine Parodie in sich auf Star Wars.
Nein!
Ich habe auch in diesem Moment, ich glaube, ich habe es nicht im Kino gesehen, sondern ich habe es mir irgendwann mal von irgendwem auf DVD besorgt. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich werde nicht mehr. Weil es ist so affig.
Ja.
So Klischee.
Ja.
Ich weiß, es scheint wirklich George Lucas wirklich an zwei Wochenenden geschrieben zu haben. Auch.
Ja.
Es geht überhaupt nicht. Es ist so furchtbar. Es gibt auch so eine schöne Parodie Fanboys. Habe ich dir mal gegeben. Es gibt einen Kurzfilm, der auch sehr gut ist, in dem ein junger Mann, der in einer Videothek arbeitet, Besuch von einem Jedi bekommt und der gibt ihm den Auftrag, eine Kopie vom neuen Star Wars Film, also von dem Prequel, zu klauen. Und am Ende taucht dann auch irgendwie ein Stormtrooper auf mit einem Kommandanten und es gibt einen Mexican Standoff mit Plastewaffen und im Grunde genommen ist es ein engagierter Schauspieler, der den nur überreden sollte, bei George Lucas einzusteigen und diesen Film zu klauen. Es ist sehr lustig, es ist irgendwie Viertelstunde lang, er ist nicht lang. Auf jeden Fall gibt's
verlinken wir.
Ich weiß nicht, ob es den bei YouTube gibt. Ob man den auf legalen Weg irgendwie besorgen kann. Das werden wir mal recherchieren und wenn ja, verlinken wir es. Es gibt aber auf jeden Fall noch einen zweiten Film, der ist auch Fanboys. Da geht es auch um Die-Hard Star Wars Fans und der eine hat Krebs und er hat nur noch ein halbes Jahr zu leben. Und dummerweise kommt aber der erste Star Wars Film, also das Prequel Phantom Menace, in 8 Monaten raus. Und sie begeben sich nun auf eine Reise zur Ranch von George Lucas, wollen dort einbrechen und den Film gucken. Und da spielen auch haufenweise Star Wars Leute mit. Der Film an sich ist irgendwie halt auch vom Humor irgendwie so ein bisschen mehr Slapstick und keine Ahnung was. Am Schluss steigen sie halt in die Ranch ein und dann sind halt die Wachleute von George Lucas sind eigentlich Stormtrooper und der krebskranke Junge darf halt dann die Rohfassung von Phantom Menace gucken und er stirbt auch tatsächlich in diesem Film und dann sitzen seine Freunde am Schluss im Kino und trinken auf ihren verstorbenen Freund. Er hatte eine Verschwiegenheitsverpflichtung unterschrieben, er durfte halt nicht sagen, um was es geht in dem Film logischerweise, bla 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 bla. Und sie sitzen im Kino und der letzte Satz in diesem Film ist, was ist, wenn der Film scheiße ist? Und dann hört der Film auf. Es ist so geil, weil er ist, glaube ich, auch rausgekommen, nachdem Phantom Menace rausgekommen ist.
Ah ja.
Also insofern wusste man, worauf man sich einlässt. Und lustigerweise ist genau das, nämlich jetzt in Real Life passiert. Ein krebskranker Junge durfte ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Er hat geschrieben, er ist krank, er möchte gerne irgendwie, ich glaube, den neuen Star Trek-Film gucken.
Oh, jetzt und den letzten oder den?
Den neuen, der jetzt rauskommt. Ich glaube, es war Star Trek, ich bin mir nicht mehr sicher. Und er hat dann auch irgendwie bei Facebook irgendwie das geschrieben und dann wurde irgendwie der Produzent drauf aufmerksam und dann durfte er tatsächlich sich den neuen Film angucken, eine Rohfassung, auch mit Verschwiegenheitsverpflichtungen und sowas, dass er dann nicht drüber plaudert. Und ich glaube, er lebt aber noch, er ist noch nicht gestorben. Und das erinnert total an diese Story aus Fanboys.
Ist auch eine schöne Story, muss man sagen.
Also ja, auf jeden Fall.
Sehr bewegend irgendwie.
Aber
wenn der Film scheiße ist.
Ja, der Film krankt ein bisschen daran, dass zwischendrin der Regisseur gewechselt hat und oder zweimal der Regisseur gewechselt hat und zwischenzeitlich wollten sie den Tod des Jungen halt wieder rausschreiben, weil ihnen war das zu dramatisch.
Ja, das leidet, glaube ich, insgesamt der Film ein bisschen dran, der ist zu wenig böse. Zu wenig böse Witze.
Ja, ich glaube auch. Bis auf halt am Schluss, was ist, wenn der scheiße Film, ist.
Ja. Nee, mein Gott, wann. Aber naja, ich muss sagen, ich habe es mir auch alle drei im Kino angeguckt und so, und es war ganz gut, um ein bisschen Abschied auch zu nehmen und halt zu sagen, auch so ein bisschen, was einmal vorbei war, das kommt halt so auch nicht wieder. So,
ne? Glaubst du, es liegt daran, dass wir einfach und die vielen Leute, die Filme kritisieren, alt geworden sind und einfach mit dem Phänomen Star Wars einfach schöne Kindheitserinnerungen verbinden, die man natürlich so nicht mehr wieder aufleben
kann? Also was mich an Star Wars immer fasziniert hat, und eigentlich noch ein bisschen mehr als bei Star Trek, war halt, wie groß das insgesamt nachher war. Also mehr Leute konnten einfach insgesamt mit Star Wars was anfangen als mit Star Trek. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also Star Wars kannten dann doch irgendwie die meisten. Also auch die nicht irgendwie Nerds und so. Star Wars, klar. Lichtschwerter und so weiter. Und unglaublich viele Leute haben das gesehen. Damals dieses Anti-Raketenprogramm von den Amis sollte auch Star Wars heißen.
Genau.
Das habe ich dann auch mal so verbunden im Kopf. Wenn in den Nachrichten Reagan. Star Wars kam, da kann ich den Film nämlich noch nicht. Und dachte ich, wenn das auch nach dem Film benannt ist, dann muss das
ja was ganz... Ja, Reagan war tatsächlich ein großer Star Wars-Fan und hat deswegen das Programm so benannt und wollte deswegen irgendwie auch diese Laserwaffen haben.
Weil die so schön leuchten. Piu, piu, piu machen.
Piu, piu, piu.
Schon allein die Soundeffekte von diesen TIE-Fightern, dieses, glaube ich, ein verzerrter Schrei, den man auch ganz oft anders hören kann.
Der William Screen?
Ja, genau der. Bloß ein bisschen verzerrt.
Link gibt einen Beitrag.
Ja, ich suche das nochmal raus. Genau, das Piepen von R2-D2. Das Geräusch, das die Lichtschwerter machen. Ja. Das sind alles...
Ganz ikonisch.
Irgendwie, ja, aber ich meine, das muss man alles mal hinkriegen. Ja. Also ich kann mich noch an so ein paar Effekte erinnern aus anderen Serien hier. Die Zylonen zum Beispiel aus... Aber ich glaube nicht, dass so viel halt dadurch, dass es auch mal wieder zitiert worden ist und parodiert worden ist, so stark in so die Köpfe der Allgemeinheit eingegangen ist, wie Star Wars halt einfach.
Jo. Lustigerweise hat bei uns im Dorf jemand Silvester ein Feuerwerk gezündet. Was man Silvester halt für gewöhnlich auch tut. Aber er hatte wohl wirklich richtige Batterien dort aufgefahren. Und die klangen bei jeder Zündung genauso wie so ein Laserschuss eines TIE Fighters. Wirklich tschu, tschu, tschu. Und ich dachte so, ey, geil, Star Wars.
Ich fand die TIE Fighter, die, wenn die geschossen haben, die klangen immer so ein bisschen wie eine ganz schnelle Kamera mit Motor.
Nee, nicht TIE Fighter, X-Wings
war es halt.
Nee, was war denn das, was du gesagt hast? Tschu, tschu, tschu.
Das letzte Chu-Chu-Chu oder das davor? Das Chu-Chu-Chu-Chu oder
das Chu-Chu-Chu, mit dem du begannst, deine Ausführung über Soundeffekte.
War das nicht der R2-D2? Das war der Schrei.
Nee, davor. Der William Screen.
Der William Screen.
Der veränderte William Screen.
Also, die TIE Fighter, die machen ja so ungefähr so. Also, nee, das war jetzt nicht so ganz so. Also, so ungefähr so machen die jedenfalls. Dann irgendwann habe ich mal einen anderen Film gehört, das war, wie heißt es nochmal, wo Meryl Streep die böse Nachbarin spielt, die böse Mutter.
Keine Ahnung.
Egal, jedenfalls dann ist jemand irgendwie ausgerutscht, glaube ich, und hingefallen. Und dann hat er auch so geschrien. Und dann habe ich einen anderen Film gesehen, dass jemand über ein Bord vom Schiff gefallen. Und der hat auch so geschrien.
Ja, der Wilhelm-Schrei. Ja, aber wir waren aber bei dem Tschu-Tschu-Tschu.
Nee, Tschu-Tschu-Tschu war was anderes.
Ja, ist auch egal.
Ist auch egal.
Auf jeden Fall Soundeffekte.
Ja, Soundeffekte auch groß. Das haben wir schon gehabt. Musik, die ganze Atmosphäre, die Gebäude, die Schiffdesigns, die Soundeffekte. Die ganzen Designer, die müssen einfach total geil drauf gewesen sein. Jeder ein Meister seines Fachs irgendwie auch
so. Ja, aber Moment mal, wenn du damit Qualität festmachst, du hattest die gleiche Art, du hattest Gebäude, du hattest Schiffe, du hattest Soundeffekte.
Ja.
Und deinen vierten Punkt habe ich vergessen, auch in den Prequels. Und zwar in einer ähnlichen Form, nur aus dem Computer halt.
Ja, also die Sache ist, die Story, die war einfach nicht so erwähnenswert. Das war halt eine Standard-Story irgendwie so ein bisschen. Irgendwie, es geht eigentlich ja nur um irgendwie die Pläne des Todessterns, also quasi das Plot-Device. Und das macht halt dann so ein Road-Movie quasi durch den Film durch. Und die Helden immer drumherum und hinterher und am Ende eine große Schlacht.
Ich weiß nicht, ob dir beim Prequel die Story zu kompliziert war. Das zu behaupten, wäre, glaube ich, vermessen.
Irgendein anderer Mensch meinte mal, okay, der neue Star Wars ist da, wir haben 20 Jahre drauf gewartet und es geht los. Und es geht um Zollverhandlungen.
Ja, ich weiß, wen du
meinst. Handelsabkommen, bürokratische Gesetzkram. Die Charaktere sitzen rum und trinken Tee.
Und laufen oder sitzen und sie laufen und sitzen.
Ich denke mal, die Idee war schon so ein bisschen gewesen, zu zeigen irgendwie, es gibt halt diese alte Republik, die ist jetzt halt in der Bürokratie erstarrt irgendwie so ein bisschen. Ne? Die gibt es schon 1000 oder 10.000 Jahre oder was weiß ich wie lange. Also auch da zu sehen, so ein bisschen die Idee war ja da. Und dann halt irgendwie zu sagen, wir haben hier so einen Handelskonflikt, Konflikt, der sich quasi nachher in Krieg ausbaut, ist ja eine gute Idee, das ist ja sogar zeitlich relevant, ist wahrscheinlich immer relevant irgendwie, gibt's ständig. Guter Ansatz eigentlich, aber dann die Umsetzung, irgendwie trinken Tee und plötzlich hauen sie 1000 Druiden zu Klump. Ich weiß nicht, ob die Mühe machen, irgendwie die anzugreifen. Also ich meine, nach 100 hätte ich vielleicht mal gesagt, komm, hier, die sind auch nicht umsonst, ja. Hör mal auf, so. Schmeiß die einfach nur noch raus, guck, dass sie vom Schiff runterkommen. Aber jetzt noch mehr irgendwie Druiden braucht man denen jetzt nicht irgendwie da auf den Hals zu hetzen. Und da fängt es dann eigentlich schon an. Ich meine, und dann
ja,
Jar Jar Binks, du hast es schon gesagt.
Jar Jar Binks.
Und diese gesichtslose Prinzessin Amidala. Ich fand die...
Aber ich glaube, Jar Jar Binks hat George Lucas selbst erkannt, war keine so gute Idee. Hat er dann irgendwann auch gelassen im zweiten Teil. Das war die Parodien, die man dann ja in Verbindung setzt mit dem Prequel von Star Wars. 1001 Arten, Jar Jar Binks aus dem Leben scheiden zu lassen. Also richtig. Er ist ja der meistgehasste Charakter, glaube ich, überhaupt in Phantom Menace.
Und es gab keine gehassten Charaktere bei den ersten drei Teilen.
Aber die Ewoks, glaube ich, sind ja nicht unbedingt gerne, bei allen gerne gesehen.
Das ist richtig. Aber die sind halt irgendwie noch so süß. Ja, auch so süß andererseits, aber andererseits halt auch irgendwie so ein bisschen fies. Also so ein bisschen rattenartig oder sind die ja schon. Also so immer so klein und immer mopselig und kriechen da so durch die Erde rum, ja. Und schon so ein bisschen was wie
Niedersachsen. Oder sowas.
Genauso wie Niedersachsen sind halt die
und reden komisch. Ja, also eigentlich Gründe, ja, wie
Houdini.
Aber wo du sagst Todesstern.
Ja.
Hast du mitgekriegt, dass es eine Petition in den USA gab, an die Regierung einen Todesstern zu bauen?
Ja, aber ich habe das nicht so weit verfolgt, um zu sehen, ob das wo kam das her?
Es gibt ein Gesetz in USA über Mitbestimmungsrecht des Volkes, das besagt, wenn halt irgendwie, ich glaube, 800.000 Unterschriften zusammenkommen, muss sich der Senat mit einer Petition befassen. Und es gab halt eine verrückte Idee von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, wir machen eine Petition an die Regierung, die soll einen Todesstern bauen.
Aber der Hintergrund war auch gewesen, es sollte generell Petitionen geben für technologische Großprojekte, um irgendwie die Wirtschaft anzukurbeln. War das irgendwie der Hintergrund von dem Ganzen?
Das kann auch sein. Auf jeden Fall musste der Senat, sind genug Unterschriften zusammengekommen, der Senat musste sich damit beschäftigen. Und es gibt eine Antwort vom Pentagon auf das Volksbegehren sozusagen. Und dann haben sie gesagt, ja, man würde sich ja freuen, dass sich die Bevölkerung Sorgen macht über die Sicherheit der USA. Allerdings würde man den Bau eines Todessterns mit, glaube ich, 200 Billionen Dollar beziffern und damit, das würde etwas außerhalb des Budgets liegen. Und das ist, selbst das Pentagon hat Humor. Da sitzen, glaube ich, auch Star-Wars-Fans.
Ja, also das...
Ich glaube, es sind auch viele dann irgendwie so eine NASA-Pentagon-Karriere eingestiegen, weil sie vielleicht Star-Wars gesehen haben.
Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also ich kann mir super gut vorstellen, dass man irgendwie auch meinetwegen Ingenieur oder, Astronaut. Irgendwie Richtung Raumfahrt halt einfach. Die kam ja irgendwie in den 60er Jahren, wurde die groß. Wir waren 76 geboren. Halt in 80er Jahren... War das ja schon so ein bisschen, nicht jede Mondlandung ist mehr unbedingt irgendwie in den ersten Nachrichten drin und so weiter. Gab dann Fortschritt, wollte ich damit sagen. Also es gab regelmäßige Mondflüge und...
Und dann gab es Challenger.
Ab und zu stürzt halt mal so ein Ding ab. Ja. Tun Flugzeuge ja auch. Und dass man echt gedacht hat, so von wegen, ja, das wird jetzt immer mehr und irgendwann gibt es noch Hotels auf dem Mond und dann warum nicht dann irgendwie auch mal in andere Sonnensysteme, man entwickelt dann irgendwie mal den Hyperraumantrieb und so weiter. Haben wir im Fernsehen schon 1000 Mal gesehen, ne? Ja, der Fortschritt war ja die ganze Zeit da, die Computer haben sich entwickelt wie blöde.
Das stimmt.
Und die beiden Sachen zusammen, die haben halt dann schon irgendwie denken lassen so ein bisschen, ach ja, dann orientiere ich mich mal in Richtung Astronaut, so.
Warum sind wir nie Astronauten geworden? Ich glaube, unsere Sehstärken hindern uns dran.
Nee, auch nachher irgendwie. Es gab ja auch dann keine ernstzunehmenden bemannten Projekte, außer die ISS halt.
Die übrigens am Anfang Babylon 1 genannt werden.
Nein.
Doch, es gab durchaus Bestrebungen, das Ding Babylon 1 zu nennen.
Hm. Ist aber nicht gut, ein Projekt nach einem gescheiterten Projekt zu benennen.
Naja, Babylon 1 ist im Moor versunken.
Da haben wir Babylon 2 gebaut.
Das hast du abgefackelt. Babylon 3 und 4 sind in der Zeit verschwunden. Dann haben wir die 5. Station gebaut und die steht noch.
Und diese Station wird irgendwann mal dir gehören.
Aber ich will doch nur singen.
Nein, nein, nein.
Nerd.
Aber genau, das ist halt die Parodie, die halt auf Star Wars, auf die neuen Star Wars Teile rauskommt, ist halt irgendwie, wie nervig Jar Jar Binks ist. Und was gab es schöne Parodien auf die alten Star Wars Teile? Also mir fällt jetzt der ein mit Schon vergessen, was ich sagen wollte. Also wo quasi Darth Vader und der Imperator sich treffen, ist die Szene, wo Darth Vader den Imperator im Hangar abholt, im Shuttle. Und vom Shuttle, und dann gehen sie nebeneinander her, und in der, das ist einfach neu synchronisiert worden.
Und auf Kölsch. Star Wars auf Kölsch. Können wir auch mal verlinken, und Star Wars auf Schwäbisch gibt's ja auch, mit, wir sollten das ganze Geld in virales Marketing stecken.
Ja, das meinte ich als nächstes.
Mit, wie heißt der noch, mit dem großen Moff?
Grand Moff Tarkin, glaube ich, hieß der im Film. Das ist die Szene, wo einer von den Typen am Tisch sagt, also Darth Vader, lassen Sie mal Ihre religiösen Züge da stecken, und ich glaube nicht, dass hier irgendwie der Todesstern die tolle Vollzauber des Universums ist. Und dann sagt Darth Vader, nachdem er ihm mit der Macht die Kehle zugeschnürt hat,
ich finde Ihren Mangel an Glauben beklagenswert.
Genau.
Und das ist neu synchronisiert worden, die Szene mit, wahrscheinlich von der Werbeagentur, schätze ich mal, auf Schwäbisch.
Und es gibt eben just jene Szene, quasi nochmal in irgendeiner, war das in irgendeiner Ausstellung, irgendwie als Promotion, Zweck irgendwo, konnte man sich in diese Szene reinkopieren. Und da gibt es irgendwie auch ganz furchtbare mit kleinen Mädchen, die dann irgendwie als Grandmaster Moff da auftauchen oder irgendwas in der Art da drin stehen.
Und es wird eine lange Linkliste diesmal. Nicht auf keinen Fall verpassen, der gesamte erste Film, nachgestellt von begeisterten Leuten, aber immer nur in, ich glaube, 5 Minuten, nee, noch kürzeren, in 30 Sekunden langen Schnipseln. Ja. Also es wechselt dann irgendwie von so irgendwie Jugendlichen, die sich so ein bisschen wie Star Wars Leute angezogen haben, zu irgendwie Knetmännchenfiguren.
Dann Lego.
Lego.
Flash-Animation.
Also aber trotzdem in der jeweiligen Technik oder im jeweiligen Stil die Originalszenen bis aufs kleinste Timing möglichst genau nachgebaut.
Wie heißt das Projekt nochmal gleich?
Das verlinken wir nachher, ich weiß es nicht mehr.
Ich hab's auch vergessen. Es gibt auch schon ein zweites davon.
Ja?
Ich glaube ja.
Für den zweiten Teil dann.
Ich glaube für den zweiten Teil.
Also das ist einfach toll zu sehen, was da alles rausgekommen ist, so ähnlich wie auch bei Star Trek oder bei anderen großen Fansachen. Also wenn es gibt so bestimmte Sachen, die kriegen ja als Fankreis dann irgendwie die richtigen Leute, die dann unglaublich kreativ sind und
Das ist eine schöne Fanbase quasi für neue Teile, die ja irgendwann rauskommen soll. Das hat ja Disney angekündigt bis 2000.
Was womit wir wieder beim Anschlag, beim
ursprünglichen Thema. Ja, ich habe gerade versucht, eine Brücke zu bauen.
Das ist auch sehr gut, Sascha.
Ich dachte eigentlich, ich mache das vom Hörer unbemerkt, aber schön, dass du den Hörer nochmal mit der Nase draufgestoßen hast.
Ich bin auch so stolz, dass ich selber gemerkt habe. Mm.
Bis wann sollte es rauskommen? 2017?
Demnächst, ne?
Der erste,
ach so,
der erste neue.
Demnächst.
2014 wäre demnächst.
Ich hatte was von 2 Jahren gehört, 2015.
Das war 2015.
Ich kann mir vorstellen, dass es da schon seit Jahren Leute in Startlöchern stehen mit Drehbüchern in der Hand und in den Hufen scharren und irgendwie darauf warten, dass die da irgendwie rankommen an die Rechte.
Ja, ich glaube, es gibt auch viele, die würden für Butterbrot einen Star Wars Film schreiben wollen.
Wahrscheinlich, und noch selber produzieren.
Ja. Läuft doch eine warme Mahlzeit, oder ich schlafe auch neben der Kamera.
Ja, genau.
Irgendwie.
Ich bin mal gespannt.
Ich glaube, das kreative Potenzial ist da, wenn da nicht irgendwie dieser komische George Lucas da sitzt und alles blockiert.
Ja, und die Frage ist, knüpfen die jetzt an die Clone Wars an oder an die Anakin-Geschichte, die eigentlich jetzt schon von in Karren gefahren ist, die kann man jetzt auch nicht mehr retten?
Naja, du bist doch der Star Wars-Experte, du hast die ganzen Bücher gelesen. Was gibt's denn noch für Handlungsfelder,
ja, die man beackern könnte? Es gibt ja die sogenannte Zahntrilogie, weil der Autor...
Oh. Genau. Hier könnten wir an dieser Stelle einen Zahnarztbohrer
einspielen. Hieß mit Vornamen, glaube ich, Schneide. Nee, der hieß Timothy. Und der hat da 3 ziemliche Wälzer. Also
oh, Schneidezahn, jetzt hab ich's. Nein! Ich war ein Zahnschneide.
Ich wollte ja auch, dass es dem Hörer jetzt erst später irgendwie morgen früh beim Rasieren kommt, aber jetzt hast du es auch wieder weggenommen.
Ja, ich dachte...
auch vor Stolz. Kann ich auch.
Herr Schneidezahn.
Genau, der Schrub, was sich als Roman ganz gut gelesen hat, fand ich in Fortsetzung geschrieben. Da ging es dann darum, zum Beispiel das Unausweichliche, also Han Solo und Leia sind ja zusammen und das war dann eigentlich ganz folgerichtig, die beiden kriegen ein Kind. Mhm. Oder 2 sogar, glaube ich, so direkt. Es beschäftigte sich grundsätzlich mit dem Problem, dass halt die Allianz dann quasi gewonnen hat. Mhm. Warum, weiß man ja auch eigentlich nicht so richtig. Ich meine, die haben ein sehr großes Raumschiff von denen zerstört und eine Raumstation. Warum ist der ganze Krieg, der irgendwie auf 20.000 Galaxien abläuft,
jetzt gewonnen? Ich glaube, weil sie den Imperator umgebracht haben. Könnte das sein?
Der hat ja alles kontrolliert und Darth Vader gibt's nicht mehr, hat ein Nachfolgeproblem an der Stelle. Das ist, wenn sich Führungskräfte nicht rechtzeitig um Nachwuchs bemühen.
Ja, das stimmt.
Jedenfalls
egal. Ich weiß nicht, wenn du jetzt, sagen wir, die Fregatte Schleswig-Holstein versenkst und Frau Merkel den Reichstag runterschmeißt. Hättest du dann die Rebellion gewonnen? Das ist eine gute Frage.
Auf einmal alle Minister so, oh,
und alle so, hey!
Nee, so die mentale Kontrolle ist weg, was soll ich jetzt tun? Aber ich wusste vorher auch schon nicht, was ich tun sollte. Ist ja eigentlich egal. Nee, das ist ja abzuwarten. Und in den Büchern ging es zum Beispiel darum, in diesen Büchern jetzt, dass die halt da in den imperialen Palast auf Coruscant oder wie das hieß, eingezogen sind und dann alles verwanzt war von den Imperialen zum Beispiel. Also da habe ich echt Gedanken gemacht, so, was für Probleme kann es denn jetzt geben, wenn jetzt quasi so eine Rebellentruppe irgendwie ein galaktisches Imperium übernimmt. So. Das fand ich schon, also erstmal ziemlich hoch gezielt, so für einen Autor. Ne? Und Gott, ich habe hier auch gelesen, schon vor etlichen Jahren, ich will mich jetzt nicht drauf festnageln, ob die wirklich gut waren. Es gab da auch eine ziemlich coole Nebengeschichte, dass das Imperium jahrelang einen Planeten, ja, wie soll man sagen, die haben den in einem Raumkampf verseucht. Das war dann sowohl die Rebellen als auch das Imperium. Da ist halt ein Raumschiff abgestürzt nach dem Raumkampf und der ganze Planet war verseucht. Und das Imperium hat den quasi Roboter auf den Planeten geschickt, von denen es hieß, die machen die Erde wieder fruchtbar, die auch unfruchtbar war. Und deswegen waren die total dankbar, die Einwohner vom Planeten. Das waren nämlich geschickterweise auch noch die perfekten Spione und Killer. Und haben deswegen ihre Leute quasi dem Imperium zur Verfügung gestellt.
Achso, ich dachte, die Roboter wären die perfekten Spione und Killer gewesen.
Nee, die haben, die waren aber auch in Wirklichkeit Spione. Die haben die nämlich erstmal ausspioniert und zweitens mal haben die dafür gesorgt, dass auf dem Planeten nie mehr richtig was gewachsen ist. Hm. Nachdem die eigentliche Bedrohung schon weg war und
die Dunkel.
Ja.
Glaubst du nicht, dass das ein bisschen zu komplex ist für einen Fernsehfilm?
Ja, Sascha, das glaube ich.
Kinofilm.
Das glaube ich, Sascha.
Wo sind die Raumkämpfe? Wo sind die Podraces?
Da
wo
wird
sind
sich dann vielleicht
die kleinen knuffeligen Tiere
die Star Wars X-Wing-Reihe anbieten. Da gab es, glaube ich, 8 Romane von, auch nicht gerade so unbedingt dünn. Ich glaube, die sind sogar von demselben Typen, der die Prequels zu Dune mit verbrochen hat.
Ah, aber Ryan Herbert, curse you!
Nee, das war ja der Gute.
Brian Herbert? Ist halt der Sohn.
Also Brian Herbert war der Sohn, okay. Aber das war nicht der, der X-Wing geschrieben hat. Der X-Wing geschrieben hat, das war...
Ach so, das war der mit Brian Herbert zusammen
geschrieben. Genau, der Brian Herbert hat nur seinen Namen gegeben und...
Ja, in Wirklichkeit hat dieser X-Wing, nachzuhören in unserem ersten Cast.
Ja?
Da haben wir schon drüber gesprochen.
Ja. Okay, dann wisst ihr ja Bescheid, worum es geht. Jedenfalls, dieser Typ hat, wie gesagt, diese X-Wing-Reihe geschrieben und die hat sich ja wiederum sehr an den Computerspielen von Star Wars orientiert, die ich damals auch mit wachsender Begeisterung
gespielt habe. Ich darf dich an den umwerfenden Erfolg von Wing Commander der Kinofilme erinnern.
Jetzt Erfolg oder was meinst du? Also so ganz unerfolgreich war der nämlich nicht.
Echt?
Das war ein Überraschungserfolg, glaube ich.
Der Film?
Ja, den haben sich trotzdem viele Leute angeguckt.
Ja, ich glaube, weil sie alle gehört haben, wie schlecht der ist.
Ja, also so super schlecht war der eigentlich gar nicht. Der
Mark Hamill hat mitgespielt.
Der war so ein bisschen lustig schlecht. Der hat sich selber nicht so ernst genommen, der Film. Das fand ich ganz gut.
Luke.
Wer?
Hat Mark Hamill nicht mitgespielt?
Nein.
Der hat auch in der Wing Commander Reihe mitgespielt.
Ja, aber nicht im Film.
Ja, nicht im Film. Aber Jürgen Prochnow hat mitgespielt. Und alle mussten ruhig sein an Bord eines Raumschiffs und haben so Rotlicht eingeschaltet, weil sie sich in irgendeinem Nebel verstecken wollten.
Genau, ruhig Männer, ruhig. Und dann, ich glaube, man hörte sogar einen Ping. Ich meine, es hätte sogar einen Ping gegeben. Oh. Das war ein
Weltraum-Ping.
Aber ich meine, okay, ich habe gedacht, die hatten versucht, lustig zu sein.
Ich glaube, das war ernst gemeint.
So ein kleiner Insider irgendwie. Ich fand die ganz okay. Jedenfalls, die Bücher, die würden sich anbieten. Da kommen viele Raumschlachten drin vor. Es geht so ein bisschen wie bei Space Above and Beyond, das glaube ich auch schon mal erwähnt haben, um das Schicksal eines Geschwagers von X-Wing-Piloten, die halt dann so auch mal so Spezialaufträge fliegen müssen und also geht halt ja um halt Piloten und so deren Abenteuer und amoröse Abenteuer mit Aliens zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja, das könnte man.
Aber Disney.
Ja, aber es kommt jetzt drauf an, wirklich, orientieren sie sich mehr an den jüngeren Leuten, dann nehmen sie Clone Wars. Und sehen Sie sich mehr an der Zielgruppe, die damals Fan war und die es gerne weitersehen möchte, wie unsere Ips-Redaktion. Dann würden sie auf alle Fälle an die alten Filme anknüpfen. Und vielleicht.
Man könnte auch ein Star Wars Musical machen.
On Ice.
Star Wars on Ice.
Ja. Yeah. Auch schon in der Parodie verwurstet worden.
Verdammt.
Schade.
Star Wars on Spice.
Star Wars mit Reis.
Manche mögen es heiß.
Ja.
Ja.
Eiwatten. So, aber wir können trotzdem mal spekulieren, was wohl passieren wird. Also wenn sie cool sind, würde ich sagen, und ich denke mal, das Material ist da, würden sie es für ältere Leute machen, an die alten Filme anknüpfen und vielleicht sich sogar trauen, das fortzusetzen. Also wirklich so wie ein bisschen wie bei den Büchern, so jetzt haben die Guten gewonnen quasi und jetzt Blutvergießen ist eine Sache, der wahre Horror kommt beim Aufwischen.
Ja, das stimmt. Im Räderwerk. Jean-Paul Sartre.
Oh.
Kann ich dir nur empfehlen.
Okay.
Geht es um eine Revolution? Habe ich dir bestimmt schon tausendmal erzählt.
Echt?
Ein Prozess? Nee. Also ein Revolutionsführer ist quasi durch eine Revolution wieder entmachtet worden und muss sich nun in einem Prozess stellen, warum er die Versprechen, die er damals bei seiner Revolution gegeben hat, nicht eingehalten hat. Und er begründet halt ganz haarklein, wie er seine Ziele verwirklichen wollte und warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und man kann eigentlich nachvollziehen, warum er so gehandelt hat und dass es eigentlich keine Alternative gegeben hat. Ha. Und am Ende stellt sich halt raus, dass derjenige, der jetzt die Macht übernommen hat, quasi genau das Gleiche machen wird wie sein Vorgänger, weil er einfach aufgrund der externen Situation keine Alternative dazu hat. Warum jede Revolution von Anfang an zum Scheitern verurteilt
ist. Ja, warum nicht? Ich meine, wahrscheinlich haben viele Leute, die irgendwie sich so Autoren sind heute, das sogar mal gelesen. Schöpft doch mal aus diesem Fundus von Stories und von Geschichten.
Ja, aber das Heft war irgendwie nur ganz klein. Das Räderwerk von Sartre.
Ja,
aber
ich meine, das ist eine Weltraumschlachten.
Der Hobbit war ja auch nur 190 Seiten lang. Man kann trotzdem drei zweistündige Eposse draus machen.
Den fand ich übrigens auch ganz cool. Also den so, aber auch wirklich mehr wegen der Präsentation als wegen jetzt genau das ist die Sache bei Star Wars. Es hat mir jetzt nicht irgendwie sowas Stoff zum Nachdenken gegeben wie jetzt Star Trek moralische Dilemmas oder so ein Kram. Höchstens so die Folge, keine Ahnung, wo Han Solo gefoltert wird, so von wegen würdest du auch durchhalten. Aber sie haben ja nicht mal eine Frage gestellt. Das ist so eine von den cooleren Szenen eigentlich aus dem zweiten Teil, wo dann er zurück in die Zelle geschleift wird, wo dann schon Prinzessin Leia wartet und er ist dann ziemlich fertig.
Und sie küsst ihn.
Genau, sie küsst ihn.
Das tut ihm weh.
Und er sagt, oh, ich habe solche Schmerzen und was wollten sie denn wissen? Ich weiß nicht, sie haben nicht eine Frage gestellt. Sie haben ihn nur gefoltert quasi, um den unter Druck zu setzen.
Mhm. Verdammt, man vergisst so viel. Neuerdings. Die alten Sachen bleiben immer hängen, Star Wars.
Ja, die kauft man halt auch mal wieder durch. Ne? Ja,
das stimmt. Und wenn es als Podcast ist.
Ja, aber Star Wars bleibt uns ja auch erhalten. Also
in welcher Form auch immer.
Zum Beispiel als Hörspiel. Sascha, du hast mir auch netterweise zu Weihnachten dieses Star Wars Hörspiel geschenkt.
Oh ja, da konnte ich nicht dran vorbei. Es gab als Grabbeltischware ein Star Wars Clone Wars Hörspiel. Oder verschiedene. Es gab nicht nur eins. Das ist erschreckend. Sondern es gab sehr, sehr viele Clone Wars Hörspiele. Und ich habe Sebastian eins davon geschenkt zum Geburtstag. Zu Weihnachten. Und es war sehr gut, habe ich gehört, oder?
So kann man es auch sagen. Ich bevorzuge die Formulierung ziemlich schlecht. Also das meiste waren Geräusche, so Kampfgeräusche, so von Lichtschwertern, die Geräusche, die man gerne hat. Die Musik von Star Wars, also ja, immer hier schön. Und bam, 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 bam. Und dazwischen ein Erzähler, der Regieanweisung vorgelesen hat. Mhm. Also es war quasi so ein Film, schon fertig, bloß halt ohne Bild, aber dafür mit den Regieanweisungen aus dem Drehbuch. Luke Skywalker rannte an der Ende des Flurs. Dort traten ihm zwei Kampfdroiden entgegen. Nicht Luke Skywalker, Anakin Skywalker. Und er erledigte die beiden Droiden mit zwei Lichtschwertern. Und dann pfiff der Droide irgendwas und... ja, kleiner Knirps, die haben wir ziemlich fertig gemacht. Weiter geht's. Und dann kommt die Stimme. Luke Skywalker kämpfte sich weiter in die Station vor. Also so geht das die ganze Zeit durch. Und dann ab und zu kämpfen sie halt mal im Raumschiff. Und ja.
Und dafür geben die Leute Geld aus.
Ja, das ist Beschallung für kleine Kinder. Und wie gesagt, die Soundeffekte, die haben vielleicht so ein bisschen was mehr. Die hört man vielleicht für sich schon gerne. Und die Musik, weißt du? Also wenn man, das ist eine Beschallung mit Sachen, die man kennt, so ein bisschen vielleicht einfach.
Ja.
Und man kann überall einsteigen und wieder aufhören.
Man kann gut dabei einschlafen.
Wahrscheinlich. Habe ich nicht versucht, aber könnte es mir vorstellen.
Also auf diesen CDs sollten quasi die künftigen Star Wars Filme nicht basieren.
Also von den zwei Folgen, die ich jetzt gehört habe, würde ich sagen, nee. Und nächstes Jahr schicke ich eine Wunschliste rum. Nee, Sascha, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Nee, du kriegst wieder irgendwas. Irgendwas Star Wars-mäßiges.
Stimmt, du hattest mir das Jahr davor ja diesen kleinen Yoda geschenkt.
Ja, Den kleinen Plü. Also die Star Wars Merchandising geht halt immer noch.
Ja.
Und zwar wie Sau. Also früher, ja, damals. TM. Wenn wir da einen kleinen Yoda haben wollten, mussten wir den entweder selber basteln, aus unseren Erbsenpürees formen oder halt irgendwie in den Comicshop unseres geringsten Misstrauens fahren und hoffen, dass der sowas hatte. Und das war gar nicht mal so verbreitet, sowas zu bekommen einfach. Und mittlerweile, wenn du irgendwann Star Wars Merchandising, du sag mal, du willst eine Maske, eine Darth Vader Maske haben oder sowas, die vielleicht auch deine Stimme moduliert, brauchst du nur in den nächsten Rossmann gehen und bekommst sowas. Also dieses Merchandising ist mittlerweile so verbreitet, versuch sowas mal mit Star Trek Merchandising zum Beispiel.
Du kriegst es ja
mit
Star Wars Merchandising, kriegst du ja
oder selbst Simpsons.
Kauf dir Cornflakes Star Wars Figur drin, kauf dir Ips Star Wars Figur. Okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil damals noch, aber immerhin. Da sind wir halt jetzt Amerika hinterhergezogen, kann man, glaube ich, ganz gut sagen. So.
Ja, aber da merkt man ja, dass Star Wars doch ein ganz schönes Merchandising ist, was richtig viel Schotter bringt offensichtlich. Denn selbst Simpsons gibt es mittlerweile gar nicht mehr so oft jetzt irgendwie als Müsli oder als irgendwas anderes oder zum Kaufen, als Socken.
Doch,
als
also Socken vielleicht noch. Bei Disney, ich glaube, die reiben sich sowas von die Hände, die haben wahrscheinlich schon Spielen an den Handinnenflächen vom Händereiben.
Also da kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Star Wars aus der Nerd-Ecke raus ist und im Mainstream angekommen ist.
Ja, das, was ich meinte, das war es, glaube ich, schon relativ früh.
Ja.
Das war halt irgendwie so Science-Fiction, wo halt alle was mit anfangen konnten.
Ja, vielleicht nicht alle.
Ja, vielleicht nicht alle, gut. Aber
wenn man Mutter ein bisschen, zum Beispiel.
Ach so, ich weiß gar nicht, wie waren damals so die Linke dazu? Die politische Linke, hat die Existenz dieses Films irgendwie anerkannt? Wahrscheinlich nicht, ne? Das war,
Die politische Linke? Die Linkspartei?
Nee, damals so. Die 68er, haben die Star Wars geguckt? Fanden die das gut?
Die haben ihren eigenen Film geschoben.
Oder war das zu... Ja, stimmt. Star Wars auf Drogen gucken, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gemacht.
Das machen wir beim nächsten Podcast, machen wir einen Livecast.
Oh ja, dann nehmen wir alle Drogen, die wir kriegen können.
Genau. Und kommentieren live. Und dann kriegt ihr auch so eine tolle MP3, die ihr quasi während des Films hören könnt. Als Live-Audio-Kommentar.
Genau. Und vielleicht könnt ihr nicht nur hören, sondern auch fühlen und riechen.
Ja, das wär's.
Das wär's noch.
Ja, wir überlegen uns, welche Drogen wir da zusammenmischen, welchen Film wir gucken.
Wir verzichten diesmal auf eine Wertung, weil es ging ja um nichts Konkretes, sondern eigentlich sollte es um die Zukunft von Star Wars gehen.
Ja, wir haben ein bisschen ins Wasserglas geguckt. Nee, die Glaskugel.
Die Glas ist Wasser.
Hier läuft das Wasser. Halbleere Wasserglas.
Ja, also wir danken uns fürs Zuhören. Ich mache jetzt einfach mal Schluss jetzt hier.
Ja, machen mal.
Ich mach mal, ist ja auch schon spät, ist ja schon Viertel nach zwölf hier.
Eure Meinungen, wie geht's weiter zu Star Wars nach Disneys Übernahme, könnt ihr uns gerne kundtun per E-Mail oder per Facebook oder persönlich, wenn ihr uns bei unserem nächsten Fan-Treffen auflauert oder vor der Haustür, vor Sebastians Haustür oder so.
Ich hoffe, wir kriegen es auf die Reihe, die Link-Sektion zusammenzustellen. So eine kleine Sammlung von guten Star-Wars-Parodien auf YouTube zum Beispiel fehlt mir auch noch. Kann man ja bei der Gelegenheit mal anlegen.
Okay. Genau. Ja. Wie immer, bleibt uns treu, schaltet uns bald wieder ein, empfehlt uns weiter, liked uns bei Facebook und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss!